Sie hören einen Podcast der Sendung Stadtgespräch mit Richard Schäfer von Radio Frei. Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier auf Radio Frei. Und wir haben uns heute vorgenommen, zusammen mit Josef Alke, den ich auch herzlich als Co-Moderator und in Doppelrolle begrüße.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Und wir haben uns heute vorgenommen, ein bisschen zum Thema Flüchtlinge zu plaudern und haben uns dazu auch Gäste eingeladen. Und zwar Frau Steffi Lang von der Schotte, herzlich willkommen. Und Daniel Stasny hier aus Erfurt vom Stadtrat, der sich intensiv mit den Flüchtlingen beschäftigt hat. Schön, dass ich weiß nicht, woran das liegt, aber Frau Steffi Lang, Sie haben eben ja schon mal im Vormittag im Programm ein Stück gestaltet in der Sendung. Sie sind heute hier in Aktion bei Radio Frei. Mhm. Es ist also heute der Langfunk angeschaltet und ich freue mich trotzdem, dass Sie so viel Zeit gefunden haben, jetzt hier bei uns auch noch ein paar Fragen zu beantworten. Sie machen ein Projekt mit Flüchtlingskindern, Spiel und Sprache, heißt das. Wie ist das Projekt entstanden?
Wir wollen es machen, also es läuft noch nicht. Wie ist es entstanden? Naja, im Sommer gab es natürlich die große Ratlosigkeit, irgendwas muss ja getan werden. Wenn wir so viele Geflüchtete bei uns jetzt hier haben, sind ja auch oder zu uns kommen, dann sind da viele Kinder dabei und das ist unser Metier, mit Kindern zu arbeiten, kulturelle Bildung zu machen und nichts lag näher, als dann auch zu sagen, wir müssen zusehen, dass wir geflüchtete Kinder hier integrieren in unser Theater, in unser Jugendtheater. Wie macht man das am besten, wenn sie noch dabei sind, ihre die deutsche Sprache quasi zu lernen? Dann könnten wir eine eigene Gruppe machen in einem Raum, der geschützt ist und mit einem professionellen Theaterpädagogen. Und das ist jetzt der Plan. Und die Bürgerstiftung will uns dabei unterstützen.
Wie werden Sie die Kontakte zu den Kindern knüpfen?
Das werden wir sehen. Der junge Mann, der Erziehungswissenschaftler, Theaterpädagoge, Sozialpädagoge und jetzt auch mit Geflüchteten Arbeitende, Christian Weiß, wird sich da sicherlich in dem Umfeld, in dem er sich befindet, wird es kenntlich machen und wird dann junge Leute zusammensuchen.
Also Sie wissen noch gar nicht, wie diese Idee bei den jungen Leuten, bei den Flüchtlingskindern angekommen
ist? Das wissen wir noch nicht, nein.
Oho, das ist natürlich mutig.
Ja, das ist zum Teil mutig, aber zum Teil kann man es ja adaptieren von Erfahrungen, die man an anderen Stellen hat. Also im Prinzip, man weiß es auf die Erfurter Kinder, die jetzt mit in das Projekt reingehen, noch nicht. Aber generell ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass genau das, was da sich die Leute in der Schotte vorgestellt haben, auch mit den Kindern funktionieren wird. Und auch in dem weiteren Schritt, die dann in der Schotte vielleicht auch mit deutschen Kindern, die theaterpädagogisch dort Dinge lernen, machen, Impro-Theater-mäßig, Spielsprache, dann auch zusammenzubringen. Also das heißt, da sind durchaus Schritte 2 und 3 gedanklich dahinter. Und da bin ich eigentlich optimistisch und deswegen heute ja die Doppelrolle heute von mir, ja zum einen genau mit dir diese Fragen zu stellen, Richard, und auch an Herrn Stasny gleiche, zum anderen aber eben bin ich ja Bürgerstiftung auch und ich fand das toll, dass Frau Lang jetzt im Sommer, als wir unser Jubiläum 10 Jahre Bürgerstiftung vorbereitet haben, mit uns spricht und das erzählt. Und man merkt auf einmal, wie so ein Schlüsselschloss oder Knall, es ist auf einmal da. Wir machen nicht unser übliches Jubiläumsprojekt, was man sich so überlegt, sondern eigentlich genau das ist das, was gerade gebraucht wird und das geht man dann gemeinsam an. Und ich fand das toll, dass wir das heute darstellen, einfach weil mein Gedanke auch ist, diese Situation, wie jetzt wir als Bürgerstiftung mit Frau Lang und dem Team der Schotte hatten, das ist kein Einzelfall. Ich glaube einfach, wenn wir mehr miteinander reden, noch verschiedene Initiativen, Vereine bis hin zu Ämtern oder Behörden, da ergeben sich noch viel mehr solcher Ideen und deswegen auch heute Herr Stasny mit da, danke, dass Sie so spontan auch kurzfristig kommen konnten, wo man einfach vielleicht, ob jetzt die Weihnachtszeit oder wenn im Januar wieder alles ruhiger wird, einfach mal auf der Straße das Gespräch etwas ausdehnt, was man mit dem einen oder anderen über die Gelegenheiten, die da so sind, führt und vielleicht ergeben sich solche Aha-Erlebnisse, wie wir die jetzt als Bürgerstiftung mit der Schotte hatten, zu sagen, nee, wir machen das anders, wir machen genau dieses Projekt und versuchen das da einfach noch mehr. Und es hatte für mich, also hörte sich das, ich bin ja nun nicht Vater und habe keine pädagogische Erfahrung, also für mich hört sich das total überzeugend an. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass deine Frage, das klappt nicht, gar nicht überhaupt zur Realität werden könnte.
Nein, dass es nicht klappt, um Gottes Willen. Also es ist natürlich trotzdem mutig, erstmal so eine Sache anzugehen, von der man nicht weiß, wie kommt sie denn bei den Flüchtlingen an. Mit wie vielen Kindern rechnen Sie denn?
Oder? Na, wir gehen von einer Gruppe von 20 Kindern und Jugendlichen aus.
Das ist aber ein Stückchen Holz, mein lieber Freund.
Das ist so ungefähr die Gruppenstärke, mit der wir normalerweise auch arbeiten und wo eine gute Dynamik entstehen kann und wir denken, dass über diese, naja, wie soll man sagen, also das Spiel hat ja so eine entlastende Wirkung, ne? Weil man immer im Moment ist, komplett mit denjenigen, mit denen man zusammenspielt. Und diese Entlastung führt dazu, dass man sich auch entspannen kann, nicht auf einer therapeutischen Ebene, aber auf einer ganz normalen. Und dann sich aber auch in Erfahrungen, also der eigenen Erfahrung wieder bedienen kann und die zu Spielszenen umsetzen kann. Aber das ist eine Sache, die ganz weit hinten erst kommt. Erstmal geht es um ganz zwangloses Spielen und miteinander in Kontakt kommen.
Und Barrieren überwinden, Vertrauen aufbauen.
Genau. Und sich Stück für Stück auch der Sprache zu bemächtigen. Also weil die muss gebraucht werden und gleichzeitig, wenn man erst anfängt als Kind oder Jugendlicher diese Sprache zu lernen, braucht man einfach viel Übungszeit, die auch in einer entspannten Atmosphäre stattfindet. Und das wäre halt eine Möglichkeit, was ich vielleicht noch nicht gesagt habe, inklusive, also dass wir diese Gruppe aufbauen wollen, ist aber auch, dass dann die Kinder und Jugendlichen, die Feuer gefangen haben, dass sie sich dann in die Gruppen der Schotte integrieren können, ne? Wenn sie auf einem sprachlichen Stand sind, der es ihnen ermöglicht, das zu verfolgen und so weiter, dass sie dann einfach in die Gruppen auch einsteigen innerhalb eines Jahres.
Und da setze ich jetzt nochmal an, sozusagen ganz normal wie bei Werbebotschaft, wie es eben bei Frau Lang zu den Premieren im Januar war. Und um diesen ganzen Bogen wirklich auch verlässlich, vielleicht auch ein bisschen vorausdenkend mitgestalten zu können, steht das Projekt natürlich auf der Webseite der Schotte und auch auf der Bürgerstiftung kurz erläutert. Das sind einfach nur wenige Sätze. Und dahinter stehen natürlich, das sei mir jetzt in der Vorweihnachtszeit gestattet, auch die Kontonummern, wenn man so will, an denen man, damit das auch dann vielleicht die Stufe 2 und 3 mit erreicht und auch in dieser ersten Stufe richtig gemacht werden kann, gerne noch in der Weihnachtszeit jetzt auch spenden oder auch im neuen Jahr noch spenden kann, damit man das vielleicht, wenn das auch dann tatsächlich, wovon wir ja ausgehen, ankommt, auf Kontinuität, auf größere Breite entsprechend noch setzen kann. Ich habe noch eine Frage an Frau Lang. Ich glaube, in dem Vorgespräch hatte ich damals verstanden, dass nicht die Kinder dann aus dem Wohnheim, aus der Unterkunft, in der sie sind, in die Schotte gekarrt werden, sondern dass das beginnt in dem Ort, wo sie sind, also ihr sie sozusagen aufsucht und wenn dann das Feuer fängt, sich das entsprechend entwickelt, dann die nächsten Schritte möglicherweise in der Schotte sind. Das habe ich so richtig verstanden.
Genau, eine ganz geschmeidige Möglichkeit muss es da geben, ne? Also dass man erstmal in einem Raum ist, den man kennt oder in einer Umgebung, in die man sich schon quasi erlaufen hat oder erfahren hat und dann sich halt ein bisschen weiter weg wagt, ne? Und also wenn man sich sicherer fühlt.
Genau. Frau Lang, erstmal vielen Dank. Und wir spielen jetzt erstmal eine Musik von Jana, Little Jack Frost heißt der Titel. Und danach möchte ich einfach wissen, was haben Sie da so vor? Welche Stücke werden da gespielt? Oder was kommt da auf die Kinder zu? Und die Hörerinnen und Hörer sind da sicherlich auch ganz gespannt, was da die Schotte mit Spiel und Sprache auf die Bühne stellt.
Radio frei Stadtgespräch.
Ja, wir machen weiter hier im Stadtgespräch und haben Gäste, die sich mit Flüchtlingen und Flüchtlingskindern beschäftigen. Steffi Lang von der Schotte hat jetzt schon erläutert, dass es da die Idee gibt, Spiel und Sprache mit Flüchtlingskindern und deutschen Kindern zusammen zu erarbeiten. Und ich wollte nur wissen, was wird da für ein Stück angeboten oder kann man das überhaupt in ein Stück pressen?
Also das ist erstmal gar nicht der Gedanke, ne? Also gleich eine auf eine Präsentation hinzuarbeiten bedeutet immer, dass man die Kinder instrumentalisiert. Es geht darum, dass sie gefestigt werden in ihrer Art, sich auszudrücken, dass sie ihren emotionalen Fähigkeiten nach, also wirklich Zentimeter für Zentimeter sich herantasten können an sich selbst und an andere. Und das passiert eben über Theaterspielmöglichkeiten. Und da geht es, wie gesagt, noch gar nicht um die Präsentation. Wenn dann, wie gesagt, Feuer gefangen ist und die Integration in den Gruppen stattfindet, dann würden diese Kinder und Jugendlichen, die das unbedingt möchten oder die das möchten, nicht unbedingt, sondern die das möchten, genauso in die Inszenierungsprozesse mit reingehen wie alle anderen Jugendlichen und Kinder, die in Erfurt sich halt bei uns einfinden und sich das dann irgendwann zutrauen. Nach einer gewissen Zeit, wo sie quasi den Boden sich geschaffen haben, von dem aus sie dann abspringen können, bei den jeweiligen Themen, die wir dann in den Inszenierungen auch angehen. Also das ist noch gar nicht jetzt, vielleicht denkt man sofort an so große Sachen, wir nehmen jetzt sofort die Themen Krieg und Flucht auf. Das halte ich für sehr gefährlich, also jetzt an diesem Punkt, weil das vermutlich auch zu Retraumatisierungen kommen würde und so weiter. Also wir sind auch keine Therapeuten, sondern wir haben nur die Möglichkeit des sensiblen Spiels und dessen werden wir uns bedienen. Also das ist unsere Möglichkeit. Und dann, wenn im März dieser Prozess losgehen kann, ne, und wir kleine Erfolge haben, dann kann man auch mal darüber reden und kann sagen, ach Mensch, wie ist es denn? Und wenn die kleinen Szenen schon für sich darstellen, gibt es immer Möglichkeiten, die auch irgendwo mal unterzubringen. Ne? Seien es jetzt Geschichten, die sie aus ihren Kulturkreisen mitbringen, die sie umsetzen wollen, wo sie vielleicht sich gegenseitig davon in Kenntnis setzen und dann mit den Mitteln des Theaters umsetzen, damit einfach Zuschauer dann auch den Zugewinn haben. Also das kann ich mir vorstellen, da auch kleine Rahmen zu schaffen. Aber wie gesagt, die Präsentation ist wirklich was ganz, ganz weit hinten liegt.
Nun wird es ja für viele Kinder auch wahrscheinlich das erste Mal sein, dann irgendwo auf einer Bühne zu stehen, ne?
Das sicherlich.
Also mit diese emotionalen Sachen, die natürlich auch da beachtet werden sollten. Genau. Und natürlich, wenn man die Kinder hat, hat man ja meistens auch die Eltern hinter sich.
Das steht zu hoffen, genau.
Frau Lang, für welche Altersklassen ist das jetzt wahrscheinlich gedacht?
Also wir denken so ab 10, weil das so die Altersgruppe ist, also ab 10 aufwärts bis 18, ne? Das kann man dann auch sehen, wie sich das dann wirklich zusammenfindet. Das ist so eine, die haben dann schon eine eigene Spielart. Wenn sie jünger sind, ist es sehr viel anders. Da ist das Spiel viel selbstbezogener. Und also mit 10-Jährigen ab 10 haben wir halt gute Erfahrungen und deswegen wagen wir uns da auch rein.
Schön.
Das wird also eine spannende Sache, sicherlich auch hier von Radio Frei mit dem offenen Fenster beobachtet, was tut sich da und wie tut sich da was. Und wir drücken Ihnen natürlich die Daumen, Frau Lang, dass das alles ganz gut klappt und dass Sie auch ganz viele Kinder erreichen, sowohl die Flüchtlingskinder, aber auch hier Ihr Ensemble. Was es alles in der Schotte gibt, haben Sie vorhin schon dargestellt. Mhm. Vielleicht nochmal ganz kurz, welches Programm gibt es jetzt hier über die Weihnachtsfeiertage?
Also Weihnachten machen wir tatsächlich mal frei. Mhm. Das haben sich alle verdient. So, aber jetzt schließen wir halt das Wochenende quasi mit einem Stück, das schon ganz lange im Programm ist, die Jungs von nebenan, und mit dem Kulissenwechsel, der halt ein buntes Programm bietet und wo alle Leute, sowohl Gäste als auch Schotten, dann das Jahr quasi beschließen, dann nochmal bei Kerzenschein und Kuchen.
Auf der Webseite von Radio Frei zum Stadtreport gibt es wie üblich dann die Möglichkeit, da nochmal den Kontakt aufzunehmen. Auf die beiden Webseiten wird Richard Schäfer, denke ich, von der Schotter und von der Bürgerstiftung verweisen. Schreiben Sie uns Ihre Anregungen, Kommentar oder Meinung, sodass wir vielleicht auch da noch dann drauf reagieren können. Und für individuelle Fragen steht mit Sicherheit kompetent auch Frau Lang dann zur Verfügung, wer sich da nochmal mit näher informieren oder einbringen möchte.
Genau.
Frau Lang, vielen Dank, dass Sie da waren. Sie haben heute noch ein straffes Programm. Richtig. Hier auch im Haus und deswegen möchten wir Sie jetzt auch gerne entlassen. Vielen Dank, dass Sie da waren und viel Erfolg für alles das, was Sie sich vorgenommen haben.
Dankeschön, Ihnen auch.
Radio Frei Stadtgespräch.
Und jetzt haben wir Zeit, uns Herrn Schassny zuzuwenden. Schön, dass Sie so geduldig ausgeharrt haben. Herr Schassny, Sie haben sich ja mit der Arbeit mit Flüchtlingen ganz viel auf den Schreibtisch geholt und haben sich also da ganz toll engagiert. Sie haben hier bei Radio Frei auch schon mal davon berichtet, vor einigen Wochen. Wie ist denn die Situation zurzeit der Flüchtlinge hier in Erfurt?
Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass die Situation in Erfurt eine sehr gute ist. Wir haben Gott sei Dank keine Zeltstädte, in denen Flüchtlinge untergebracht sein müssen. Wir haben auch keine riesengroßen Massenunterkünfte, in denen Flüchtlinge zusammengepfercht sind. Wir konnten es bis jetzt, also als Stadtverwaltung konnte das bisher immer organisiert werden, dass tatsächlich halbwegs menschenwürdig untergebracht ist oder untergebracht wird, dass die soziale Betreuung eine sehr gute ist. Also im Großen und Ganzen ist da in Erfurt die Lage oder die Situation recht entspannt.
Das heißt, die Stadt hat das alles auch im Griff. Wie viele Flüchtlinge müssen zurzeit noch in Turnhallen untergebracht sein?
In großen Gemeinschaftsunterkünften, da haben wir im Moment nur die Thüringhalle und die Turnhalle in der Friedrich-Ebert-Straße und am Südpark. Dort sind, wenn man es zusammenfasst, naja, so ungefähr, sage ich mal, rund 300 Menschen untergebracht. Allerdings funktioniert es im Moment auch sehr gut, dass wir umverlegen können. Also die Thüringhalle, so hoffen wir es, kann zum Jahresende vielleicht sogar geschlossen werden, wenn jetzt nicht wieder großer Ansturm kommt. So, das war auch wirklich, und das ist ja das große Ziel, sukzessive auch die Turnhallenunterkünfte wieder abbauen und auf andere Gemeinschaftsunterkünfte verlagern können.
Herr Stassi, jetzt stelle ich mir vor, eine Betreuung der Menschen, die in einer Turnhalle sind, stelle ich mir einfacher vor. Man hat schnell Zugang zu größeren Gruppen, kann also da vielleicht welche rausholen, jetzt mit Spirit of Football, mit denen Fußball spielen oder eine Wanderung machen. Das ändert sich natürlich alles, wenn die dann dezentral untergebracht sind.
Naja, ganz so dezentral wird's ja, also dezentral ja, über die Stadt verteilt, aber wir reden ja trotzdem immer noch von Gemeinschaftsunterkünften. Also die Warsbergstraße ist eine Gemeinschaftsunterkunft, dort kommt man auch schnell an die Leute ran. Auch das ehemalige Arabella in der Bunsenstraße oder in der Mittelhäuserstraße, das sind ja alles trotzdem Gemeinschaftsunterkünfte, halt nur nicht mehr mit diesem Hallencharakter. Weil dieser Hallencharakter hat natürlich auch immer oder gibt die Gefahr, dass halt auch schnell mal untereinander Konflikte entstehen aufgrund einfach der Unterbringungsvariante. Ja, wenn dann Boxen geschaffen werden, wo 8 oder 10 junge Männer in einer Box schlafen müssen und da den ganzen Tag auch miteinander verbringen müssen, ist die Gefahr, dass es dann auch mal zur Auseinandersetzung kommt, natürlich wesentlich größer, als wenn man das in kleineren Einheiten hat. Und nur wie man dann an die Flüchtlinge herankommt, dafür gab es ja die Initiative der Stadtverwaltung gemeinsam mit Ehrenamtlern Erfurt Hilft, die sich als Koordinierungsstelle genau darum kümmert, dass man Angebote, die es gibt von Trägern, wie oder das Angebot jetzt von das Projekt Bürgerstiftung Schrotte, wie kriegt man das in die Einrichtung hinein, und das ist die Arbeit, die Erfurt Hilft auch im Wesentlichen dann leistet.
Das nehme ich nochmal, Herr Stassen, ja als Steilvorlage. Deswegen hatte ich bewusst ja Wert darauf gelegt, dass Sie neben diesem kleinen Projekt, was wir da heute zur Schotte- und Bürgerstiftung vorgestellt haben, nochmal da sind und eben ganz platt, weil es einfach auch Weihnachtszeit ist, habe ich mir einfach gedacht, dass Sie eben den Überblick über wirklich viele andere begeisternde Ideen, nicht begeisternd im Sinne, hurra, ich bin im Fußballstadion, sondern einfach, weil es sinnvoll, weil es notwendig ist, gut ist, haben. Und da würden mich einfach 2, 3 weitere Beispiele, an denen man so die Bandbreite deutlich machen kann, was wir als Zivilgesellschaft, was wir als Stadt alle in Zusammenarbeit da leisten können, vielleicht einfach nochmal kurz mitberichten, bevor wir dann auf andere weitere Fragen, die der Richard Schäfer hier schon hat, noch kommen.
Also das ist richtig. Es gibt eine ganze Vielzahl von wunderbaren Projekten, die in Erfurt gestartet wurden. Es gibt ganz viele Vereine, die sich engagieren. Spirit of Football wurde gerade schon genannt. Ansonsten auch Move It als Verein oder kleine Gruppierungen, die sich zusammenschließen, wie diese Refugees Welcome Gruppe, die dann Einzelprojekte anbieten. Im nächsten Jahr weiß ich schon, weil ich selber mit beteiligt sein werde, wird es ein großes Projekt geben, ähnlich wie das mit der Schotte, wo es um Theaterspielen geht, ist das große Ziel, nächstes Jahr gemeinsam mit Erfurter Musikern, mit Musikschulen ein gemeinsames Orchester aufzubauen, was dann natürlich auch gemeinsam Konzerte bespielt. Also, und da gibt es eine ganze Vielzahl an ganz großartigen Projekten, die da stattfinden. Also Move It und Spirit of Football, die gehen regelmäßig jetzt in die Einrichtungen, nehmen die Schüler oder die Kinder mit raus, gehen mit ihnen Fußball spielen, Handball. Im Sommer gab es Projekte oben am Flughafen auf der Beachvolleyballanlage. Also da gibt es ganz, ganz viele Sachen.
Wie würde ich denn den Zugang zu diesen Themenprojekten finden? Rufe ich einfach jetzt bei Ihnen in der Stadt an oder gibt es möglicherweise auch eine Liste, eine Webseite, in der man sich interessieren kann, um dann zu sagen, ja, also das mit so einem Orchester, ich bin selber irgendwie Laienmusiker, das würde mich interessieren. Also wie würde man jetzt vorgehen, um die Unterstützung, die ihr ja auch alle braucht, für die verschiedenen Projekte noch zu stärken?
Also wer seine Unterstützung geben möchte, hat die Möglichkeit, uns das per E-Mail über erfurthilft@erfurt.de oder über die zentrale Koordinierungshotline, die 655-2345, uns mitzuteilen. Wir nehmen das dann in Karteien auf, schon aufgeteilt in, wir wollen nur mal einen Tag mit Kindern in den Zoopark gehen oder wir wollen bestimmte Projekte unterstützen, weil wir halt selber Musiker sind oder Fußball spielen oder sonst irgendwas. Und dann gucken wir, wie wir das auf die Einrichtungen verteilen oder was für Projekte uns auch angeboten werden, so dass man dann auch direkt den Kontakt herstellen kann zwischen denen, die helfen wollen, und denen, die sich haben ein Projekt einfallen lassen, um das dann in die Einrichtungen zu tragen.
Aber so eine Art Terminkalender oder Projektliste, wo ich jetzt nicht selber sage, ich kann das und ich will das anbieten, sondern wo ich sagen kann, ah ja, das gefällt mir, da würde ich gerne unterstützen. Das ist so noch nicht da.
Das ist so noch nicht da. Da gibt es aber auch eine private Initiative von ein paar pfiffigen jungen Herren, die am Computer sehr geübt sind, die dann gesagt haben, genau sowas fehlt noch und genau sowas soll dann auch ab Januar aufgebaut werden, sodass man das dann auch über die Internetseite der Stadt oder über die ganzen Einrichtungen oder Trägerverbände, die da in der Flüchtlingshilfe aktiv sind, mit verteilen kann.
Richard, das wirkt doch gut, ne? Wir müssen Fragen stellen und eigentlich ist es schon fast bearbeitet. So stellt man sich das vor.
Nein, das klingt alles sehr gut und zeugt also davon, dass Erfurt also tatsächlich hilft. Wir hatten ja zum Adventmarkt José Paca da, der also auch geschwärmt hat, obwohl er am Anfang so ein bisschen skeptisch war, wenn jetzt so viele kommen, wie wird das werden? Aber er hat regelrecht geschwärmt, dass die Erfurter da doch Herz und Türen geöffnet haben, um den Flüchtlingen da viele Sachen auch zu bringen oder entgegenzukommen.
Richard, wenn du jetzt natürlich auch so schwärmst und ich jetzt auch gerade, dann geht bei mir natürlich immer so eine Alarmanlage schon fast an.
Ja, die rote Lampe da drüben.
Da müsste ich natürlich dann schon nachfragen. Deswegen ist ja trotzdem nicht einfach alles einfach. Und man hört ja durchaus auch auf der Straße oder von Kollegen, dass möglicherweise an bestimmten Stellen es zu einer Überlastung einfach kommt, dass das nicht alles ganz zeitnah nur geht oder dass sogar eine Stimmung an bestimmten Stellen kippt, wenn Bund und Land nicht endlich mal die Kommunen unterstützen. Das sagen ja auch die entsprechenden Stadtratsfraktionen und Bürgermeister jeweils in den Städten. Wie schätzen Sie das denn an der Stelle ein, Herr Stassny? Was müsste gerade da noch kommen? Was ist so das Hauptausrufezeichen, für das auch wir sozusagen in unseren Gesprächen als Bürger an Politik, an das, wo wir tätig sind, strukturell, strategisch eher auch noch unterstützen müssen, nicht nur einfach bei einem schönen Projekt. Also wie ist da so die Situation?
Also das Wesentliche ist, glaube ich, wirklich, dass Bund und Länder wesentlich schneller und sich umfangreicher an der Finanzierung der ganzen Flüchtlingshilfe beteiligen und auch schneller zahlen. Also das ist ja wohl auch immer noch so ein Problem, was man auch aus der Stadtverwaltung hört. Das Geld steht uns zwar zu, aber es kommt verzögert, kommt nicht fristgerecht oder ähnliches und dann muss die Stadt wieder in Vorkasse gehen. Also da muss wesentlich mehr Geld in die Hand genommen werden, damit Integration dann auch funktionieren kann. Denn alles nur auf dem Rücken von Ehrenamtlern jetzt abladen zu wollen, das funktioniert nicht auf Dauer. Also Sie hatten es gerade gesagt, Erfurt hat eine großartige Willkommenskultur. Da kann man sich überhaupt nicht beschweren. Im Vergleich zu anderen Städten reißt es hier auch nicht ab. Es ist nach wie vor so, dass wir jeden Tag unzählige Anrufe von Ehrenamtlern kriegen, die helfen wollen. Im Stöberhaus werden tagtäglich immer noch Kisten und tütenweise Sachspenden abgegeben. Aber wenn man als Ehrenamtler irgendwann merkt, dass man von der Politik an sich im Stich gelassen wird, dann würde ich auch die Gefahr sehen, dass auch Ehrenamt an einer bestimmten Stelle dann nachlässt. Und das wäre was ganz dramatisch wäre.
Also es braucht eine gewisse hauptamtliche Struktur, die diese ganze ehrenamtliche Arbeit stützt und natürlich auch ein bisschen koordiniert. Und ich erinnere mich an Frau Heuer, die gesagt hat, beim Adventsmarkt, das ist in der Stadt abgesichert.
Das hoffen wir mal alles so. Das sind ja die Diskussionen, die gerade auch heute wieder in der Zeitung zu dem nächsten städtischen Haushalt passieren, dass er genau auch solche Konnexe im Prinzip hat. Mich würde noch ganz kurz interessieren, bevor wir wahrscheinlich wieder in ein Stück Musik gehen, Richard, wie diese Anerkennungs- und Wahrnehmungskultur auch zum Ehrenamt aussieht. Ne? Also das ist das eine, dass zu jedem Ehrenamt auch ein hauptamtlicher Kern sinnvollerweise gehört. Das ist so ein Spruch, den die frühere Ministerpräsidentin Lieberknecht häufig gemacht hat zum Beispiel. Zum anderen aber auch die Wertschätzung dessen. Wird das wirklich auf Augenhöhe wertgeschätzt, was Zivilgesellschaft tut? Wie kann das auch in den Dingen bis hin zur Absicherung, bis hin zu rechtlichen Aspekten sein? Stimmt da unsere Wahrnehmung, Anerkennungskultur schon?
Also ganz vorne reingestellt, die Anerkennung, die, glaube ich, für Ehrenamtler erstmal mit am wichtigsten ist, die findet in den Einrichtungen statt und dort wird die Arbeit sehr wertgeschätzt. Also die Flüchtlinge selber nehmen Angebote sehr, sehr gerne an. Wir haben ganz, ganz viele Aktionen, wo Erfurter Familien mit Flüchtlingen Tage verbringen. Die Listen für solche Anmeldungen, die sind immer voll und die Flüchtlinge sind sehr, sehr dankbar, dass es das gibt. Im Großen und Ganzen, wenn man durch die Stadt geht, finde ich auch, dass das Ehrenamt wertgeschätzt wird. Oft genug und auch wirklich ausgiebig auch von der Stadtverwaltung, also auch unser Oberbürgermeister und unsere Sozialbeigeordnete, lassen eigentlich keine Gelegenheit verstreichen, um den Ehrenamtlern für ihre Arbeit zu danken. Das ist gut so und das ist auch richtig so. Und das animiert natürlich auch immer weiterzumachen und aktiv dabei zu bleiben.
Und wir machen nach der nächsten Musik weiter und dann möchten wir natürlich ein bisschen nochmal so auf die persönlichen Situationen, die Situation der Kinder, die Situation der Erwachsenen hier eingehen. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können natürlich auch anrufen, wenn Sie Fragen haben, dann können Sie die Nummer 737 und viermal die 8 wählen. Und ich lege jetzt eine Variante des Tannenbaumliedes auf, wie Sie die vielleicht noch nie gehört haben, wie Sie sie aber garantiert nie vergessen werden.
Radio frei Stadtgespräch mit Richard Schäfer jeden Donnerstag ab 11 Uhr.
Daniel Stassny ist heute im Studio und wir sprechen über die Arbeit von Erfurt Hilft, die Unterstützung von Flüchtlingen. Herr Stassny, wie viele Kinder sind denn unter den Flüchtlingen so etwa?
Also wir haben knapp 2.500 Flüchtlinge an sich in Erfurt und die genaue Zahl kann ich jetzt nicht sagen, aber es ist ein großer Teil an Kindern, die wir mittlerweile in Erfurt haben und auch der Anteil von Kindern nimmt zu, denn wir haben ja die Situation gehabt, dass so im Frühsommer, Juni, Juli, die Flüchtlingsströme gekippt sind. Vorher war es so, dass viele junge Männer vom Westbalkan gekommen sind. Und dann gibt es die Situation, nun ist es halt wirklich so, dass hauptsächlich Kriegsflüchtlinge aus Syrien nach Erfurt kommen, auch als Familien hierher kommen und die Zahl der Kinder hat wesentlich zugenommen in den letzten Monaten.
Können die alle schon so betreut werden, dass sie Sprachunterricht bekommen?
In vielen Einrichtungen, also das Projekt hat jetzt auch begonnen vor kurzem, auch in enger Zusammenarbeit mit Erfurt Hilft, das Amt für Bildung, die ein Projekt jetzt gestartet haben, dass gerade Deutschunterricht in den Einrichtungen als Schnellmaßnahme erstmal stattfindet, ganz speziell auch für Kinder, weil das große Ziel ist ja, diese Kinder auch schnell in Kindergärten und in Schulen zu integrieren, um dort halt auch da Integration zu leben in den Schulklassen, in den Unterrichtsräumen mit Deutschunterricht natürlich. Also das hat begonnen, das läuft auch gut und ist auch das große Ziel in den nächsten Monaten noch wesentlich auszuweiten.
Herr Stassny, es war in der Diskussion immer wieder auch die Gruppe der Kinder, die ohne Eltern hier ankommen. Wie groß ist die in Erfurt und wie werden die denn betreut?
Das sind im Schnitt immer so 170 bis 180 Kinder, die da sind und die haben einen gewissen Sonderstatus. Da gibt's auch Bundesgesetze für die Sachen, dass diese unbegleiteten minderjährigen Ausländer sämtliche Leistungen des Jugendschutzes beziehen. Also da gibt's auch Vormünder vom Jugendamt direkt. Da gibt's auch wesentlich höhere finanzielle Leistungen, die da gegeben werden. Die sind auch separat untergebracht, nicht in den Gemeinschaftsunterkünften, sondern wirklich in Einzelunterkünften, weil sie in der Regel hochtraumatisiert sind. Die meisten von ihnen haben die Eltern nicht auf dem Weg hierher verloren, sondern haben die Eltern wirklich im Kriegsgebiet verloren, also haben keine Eltern mehr. Also da muss auch viel an Traumaarbeit geleistet werden und deswegen auch dieser besondere Status, den diese sogenannten UMAs haben.
Da wäre für mich nochmal die Frage, wenn die Kinder jetzt in der Form dann hier kommen, Vormünder haben, war das Stichwort gerade. Es ist ja sehr viel immer auch von Paten, gerade Patenfamilien, der individuellen Betreuung, bei den Erwachsenen eher bis hin zu Papieren wahrscheinlich, wo geht man mit wem zu welchem Amt. Wie ist denn neben den Vormündern so die Aufnahme in Familien, an Familien zu dieser Patensituation, wie es zum Beispiel auch bei den Projekten, die an der Fachhochschule dann sind, mit den internationalen Studenten oder so, ja. Wie entwickelt sich das?
Da gibt's unheimlich viele Anfragen. Die ersten Wochen, muss ich ganz ehrlich zugeben, war ja auch eine völlig neue Situation, auf die wir uns einstellen mussten. Wir hatten auch gar nicht damit gerechnet, dass es tatsächlich so viele Patenschaftsangebote auch aus der Erfurter Bevölkerung gibt. Und wir haben überlegt, wie man das gestalten kann, haben auch gerade mit der Uni und der FH mit dem Projekt Fremde werden Freunde zusammengesessen, auch mit der Ausländerbeauftragten der Stadt Erfurt und haben uns Konzepte überlegt. Und es gibt ja zwei unterschiedliche Sachen. Also einmal die wirklichen Vormundschaften, die man auch übernehmen kann, für die natürlich auch alle gesetzlichen Regelungen gelten, wie bei deutschen Kindern auch für die Vormundschaft beantragt werden muss oder kann. Das läuft dann normal übers Jugendamt, also dann muss man sich dort anmelden und durchläuft dann die normalen Prozesse für eine Vormundschaft und auf der anderen Seite dann die Patenschaften, also die Hilfsangebote von Familien mit einzelnen Kindern aus der Einrichtung, mal den Tag zu verbringen, verschiedene Aktivitäten zu machen, in die Stadt zu gehen, einzukaufen, in den Zoopark oder sonst irgendwas. Das funktioniert relativ einfach. Da kann der Kontakt auch über Erfurt Hilft hergestellt werden. Das wird dann an die Einrichtungen weitervermittelt und man lernt sich kennen. Und wenn die Chemie stimmt, kann man solche Patenschaften dann auch übernehmen.
Und da habe ich jetzt richtig rückgeschlossen, das sind dann eher die weniger traumatisierten Kinder, mit denen das begonnen wird.
Genau.
Ja? Mhm. Herr Schassi, wie muss man sich das vorstellen? Die Kinder ohne Eltern, wie hoch ist da der Anteil der Mädchen dabei? Oder gibt es da keinen?
Es sind mehr Jungen als Mädchen, also halb-halb ist es nicht, aber es ist jetzt nicht so, dass ausschließlich junge Männer da sind. Es sind auch schon viele junge Frauen oder junge Mädchen dabei.
Die sich also allein auf den Weg gemacht haben.
Teilweise in Gruppen, ja.
In Gruppen, und das ist ja Wahnsinn. Also gibt es denn auch jemanden, der so nebenbei in der Ecke sitzt und das alles mal aufschreibt?
Ich glaube,
da hat keiner Zeit für gerade.
Wir hatten gestern unsere wir machen in der Woche immer eine Teamsitzung mit dem Erfurt Hilft Team und hatten gestern beschlossen, Mensch, bei der ganzen Arbeit, die man macht, wir trinken während der Teamsitzung mal einen Glühwein und haben es auch außerhalb des Büros gemacht. Und im Gespräch sind wir eigentlich drauf gekommen, dass jeder, der zumindest bei uns so im Team ist, so sich die teilweise dramatischen Highlights, sage ich jetzt mal, aber auch die lustigen und schönen Episoden, die passieren, tatsächlich auch in ein Heftchen schreibt. Und vielleicht kommen wir irgendwann mal in die Situation, dass alles wieder so gut geworden ist, dass man sich zusammensetzen kann und dann das Aufgeschriebene nochmal vornimmt.
Herr Schlassny, jetzt haben wir die Kinder schon mal beleuchtet. Wie sieht es denn bei den Erwachsenen aus? Die kommen hier an, teilweise mit Familie. Also ich ziehe eigentlich so intern den Hut vor den Vätern, die sagen, meiner Familie soll es besser gehen, die alles auf sich nehmen, alles aufgeben und dann weite Wege in Anspruch nehmen, um hier anzukommen, die also auch hier Erwartungen haben. Mit welchen Erwartungen kommen die her? Wollen die nur eine Arbeit haben, wollen die eine Unterkunft haben? Also da gibt es ja auch in der Bevölkerung unterschiedlichste Dinge, die da rumkursieren.
Also ebenso wie Sie ziehe ich da auch den Hut. Meistens ist es ja so, dass sie nicht nur alles aufgegeben haben, sondern hierher kommen, weil sie alles verloren haben, weil es die Häuser, die Straßenzüge, die Fabriken und die Arbeitsplätze, wo sie tätig waren, einfach nicht mehr gibt, weil sie kaputt gebombt sind oder zerschossen. Und deswegen diese Strapazen auf sich nehmen, hierher zu kommen. Und natürlich gibt es Flüchtlinge, die mit wahnsinnigen Vorstellungen herkommen. Ja? Die träumen vom Schlaraffenland Deutschland, wo das Geld auf der Straße liegt. Natürlich gibt es
das. Jeder kriegt ein Haus oder
jeder so. Jeder kriegt zumindest eine Wohnung oder ein Haus. Ja, in Deutschland fahren alle große Autos. Das sind natürlich auch so die Sachen, wie man als Deutschland im Ausland wahrgenommen wird. Auf der anderen Seite, gerade die Familien, die hierher kommen, die wollen eigentlich erstmal nur ihre Familie in Sicherheit wissen. Die wollen ein Dach über dem Kopf haben, was zu essen haben und sagen ganz oft auch in Gesprächen, den Rest lassen wir uns auf uns zukommen. Uns ist es wichtig, dass wir jetzt in Sicherheit sind, dass es unseren Kindern gut geht und dass wir unsere Familien gerettet haben.
Das ist ja auch ein wichtiger Anspruch, den man also auch sicherlich nachvollziehen kann.
Herr Stassny, Sie hatten ja eben Fremde werden Freunde schon angesprochen, das, was Fachhochschuluniversitäten seit Jahren schon sehr erfolgreich tun. Da steckt ja noch so ein Aspekt drin von Migranten, einfach auch Gastprofessoren, wer auch immer, man muss das ja jetzt nicht mal nur auf die Flüchtlingsfrage beschränken, sind hier. Wie ist denn sozusagen die Bereitschaft der, wenn man so will, internationalen Gemeinschaft in Erfurt, sich da einzubringen? Das geht ja von Sprache, die ja jetzt nicht jeder hier außer Englisch in der Breite hat, bis hin zu eben auch aktiv verstehen, wie die eigentliche Kultur in Syrien oder in Eritrea und so weiter ist, bis hin zu Flüchtlinge, die vielleicht auch erst wirklich letztes oder vorletztes Jahr, also die aktuellen Situationen, wie das auch abläuft, hier mitbekommen haben. Wie ist da die Bereitschaft oder die Möglichkeit, da engagiert weiterzuhelfen? Also wie bringen sich die Flüchtlinge potenziell, die es erfolgreich hinter sich gebracht haben, was hier an Strukturen und Abläufen gerade ist, die ihre Wohnung, ihr Dach, ihre Familie sicher haben, da zum Beispiel weiter ein und unterstützen euch dabei?
Da ist die Bereitschaft auch sehr groß, jeder nach seinen Möglichkeiten. Also wir haben in den Einrichtungen unheimlich viele, gerade junge, gut ausgebildete Männer, die halt zumindest neben Arabisch noch Englisch sprechen, die dann auch als Dolmetscher fungieren, das auch selber anbieten. Migranten, die schon länger in Erfurt sind und Deutsch sehr gut schon können, bieten sich freiwillig an als Übersetzer für Arabisch, Deutsch. Großes Problem, was wir immer noch haben, ist das Persisch, auch mit zwei verschiedenen Dialekten noch. Das sprechen nur nicht so viele, aber selbst da gibt's mittlerweile Erfurter Bürger, die sich da mit einbringen. Wir haben sogar schon Fälle gehabt, wo Deutsche gesagt haben, wir besuchen jetzt extra Sprachkurse, um dann als Dolmetscher tätig sein zu können. Also auch das gibt's, ja. Und auch in den Einrichtungen ist die Hilfsbereitschaft der Flüchtlinge riesengroß. Also wir kriegen das tagtäglich mit, wenn wir Sachen anliefern für die Kleiderbasare, dass sofort junge Leute dastehen und tragen helfen. Sie helfen mit, die Kleiderkammern aufzubauen. Übernehmen teilweise in den Einrichtungen allein dafür, dass sie beschäftigt sind, die Essensverteilung und so weiter und so fort. Also da ist die Bereitschaft auch da.
Also Vorbild wirkt da ja, auch, ja. Ja.
Fremde werden Freunde ist ja, wenn man so will, jetzt einfach zivilgesellschaftlich, muss man so zu formulieren. Wie sieht es denn mit den Religionsgemeinschaften aus? Wir haben ja auch im Prinzip die islamische Gemeinde, wir haben die jüdische Gemeinde. Viele aus den Fluchtgebieten sind ja eher kleine nochmal Religionsgemeinschaften, die hier teilweise weniger bekannt sind. Wie arbeitet denn da die Kooperation?
Jede Glaubensgemeinschaft für sich engagiert sich sehr. Mhm. Also
aber mit euch zusammen? Also mit der
Stadt? Das ist jetzt im Aufbau. Das war am Anfang nicht so. Und auch dort ist aber mittlerweile, glaube ich, das Verständnis angekommen, dass es nur über ein großes Netzwerk gut funktionieren kann, damit Hilfe halt auch nicht verpufft oder im Sande verläuft. Das ist ja auch immer noch so ein Problem, was wir hatten, dass man wirklich auch gucken muss, dass man denen, die hilft, auch schnell die Möglichkeit gibt zu helfen, damit sie nicht nach einiger Zeit sagen, naja, so schlimm kann die Situation nicht sein, wir werden ja anscheinend doch nicht gebraucht. Und das hatten wir gerade auch bei den Glaubensgemeinschaften, weil sie halt auch nicht so an die Träger rangekommen sind. Und deswegen war ich umso mehr erstaunt und auch erfreut, dass bei dem letzten Vernetzungstreffen von Erfurt Hilft halt auch das erste Mal die Caritas mit dabei war und auch die Johanniter mit dabei waren und auch von der muslimischen Gemeinschaft jemand mit dabei gewesen ist.
Wir machen jetzt erstmal nochmal einen kleinen Musikeinschub und dann wollen wir natürlich den Hörerinnen und Hörern auch noch die Möglichkeit geben, sich zu informieren, was wird jetzt noch gebraucht für die Flüchtlinge, was kann noch vielleicht vor Weihnachten abgegeben werden, und wir lassen jetzt erstmal Keimzeit dran mit Farben.
Thank you.
Radio Frei Stadtgespräch.
Heute mit Daniel Stassny von Erfurt hilft und wir wollen uns jetzt natürlich so ein bisschen Zeit nehmen, auch Ihnen, Herr Stassny, die Gelegenheit zu geben, den Hörerinnen und Hörern vielleicht nochmal so mitzuteilen. Was wird zurzeit dringend gebraucht oder wer wird gebraucht und was muss derjenige tun, der etwas geben möchte oder der sich einbringen möchte?
Also das, was nach wie vor am dringendsten gebraucht wird, sind warme Sachen, Wintersachen. Aber wir haben dieses Jahr viel Glück, dass der Winter noch nicht so zugeschlagen hat, wie man das in manch anderen Jahren schon hatte. Dadurch haben wir noch keine dramatische Situation. Aber Wintersachen, warme Kleidung, gerade in kleinen Größen für Männer und Frauen, das ist im Moment das ganz dringend Benötigte. Winterschuhe werden ganz dringend gebraucht. Und ansonsten freuen wir uns über jegliche Art von ehrenamtlicher Hilfe. Ganz aktuell, also das wäre jetzt der Aufruf, den ich direkt übers Radio senden könnte, suchen wir ein paar handwerklich begabte Damen oder Herren, die sich bereit erklären, in einer Unterkunft Fahrräder mit den Flüchtlingen zusammen zu reparieren. Die haben eine große Spende an Fahrrädern gekriegt, aber wie das halt mit gebrauchten Fahrrädern ist, das eine oder andere müsste halt repariert werden. Und da aktuell suchen wir, ich sag mal, einen kleinen Kreis von 4, 5, 6 Leuten, die sagen, wir finden uns da zusammen, um in dieser Einrichtung mit Flüchtlingen zusammen Fahrräder zu reparieren.
Richard, nach unserem Adventsmarkt am 5. könnten wir fast sagen, da müsste sich Herr Stassny mal an das Haus für Nachhaltigkeit und Menschenrechte, den Herrn Graber, wenden. Der hat ja, die Repair-Cafés bei sich mit drin. Den Kontakt hat er wahrscheinlich schon, aber auf jeden Fall könnte man da genau das, was wir insgesamt ja bei unserer Thematik Nachhaltigkeit, Zukunftsfähigkeit der Stadt entwickeln wollen, vielleicht da gerade die Hilfestellung geben. Also insofern, den Kontakt kriegen Sie gleich noch von mir, wenn er nicht schon da war.
Herr Stassny, wenn man jetzt Kleidungssachen, Schuhe abgeben will, da ist das Stöberhaus die Adresse?
Genau, das zentrale Spendenlager ist im Stöberhaus in der 2. Etage. Man hat auch einen direkten Zugang über einen Fahrstuhl, alles ausgeschildert und dort kann man täglich von 10 bis 17 Uhr die Spenden abgeben.
Jetzt haben Sie gesagt, kleine Größen meint für Erwachsene, aber eher die schlankeren, schmaleren Varianten.
Genau, ja, so. Das ist das Problem, was wir haben. Das ist halt auch so eine witzige Episode, die man irgendwann dann immer gern mal vorträgt. Die Spendenbereitschaft ist riesig, aber gerade bei Männersachen ist das deutsche Gardemaß jetzt nicht unbedingt das Maß eines syrischen Flüchtlings.
Deswegen habe ich es nochmal aufgegriffen, dass also...
Also die versinken im XXL,
ja. Schmale Erwachsenenmode.
Allerdings kann ich da auch ganz gerne, würde ich jetzt die Gelegenheit nutzen, auch mit einem Mythos aufräumen. Also das, was oftmals verbreitet wird, dass nur nach Markensachen gefragt wird oder wirklich nur passgenaue Klamotten rausgesucht werden. Also das ist eine Erfahrung, die ich so nicht machen kann. Sicherlich gibt es da Einzelfälle, aber im Großen und Ganzen wird, wer friert, nimmt auch mal eine L, nimmt auch mal eine XL und zieht halt noch was doppelt an oder sonst was. Also ja, das ist mir immer ganz wichtig, dass man das halt auch mal dazu sagt, dass das, was da oftmals verbreitet wird, eben nicht der breiten Masse entspricht.
Jetzt nähern wir uns tatsächlich ja der Weihnachtszeit. Viele wollen ja da gezielt auch im Sinne von Weihnachtsgeschenken spenden. Das kann man ja nun auch besser oder schlechter machen. Was wäre denn da das, was da sinnvollerweise vielleicht auch ankommt, gebraucht, gewünscht wird? Auch von Kindern, jungen Leuten?
Da haben wir uns überlegt, und das machen auch schon die Damen und Herren, die im Stöberhaus arbeiten. Also wir haben selber gesagt, wir packen Pakete zusammen, eben damit sie auch recht einheitlich sind. Wenn dann 20 Pakete in eine Einrichtung gehen, wir wissen nicht, was drinne ist. Das ist uns eigentlich unrecht gewesen. Deswegen haben wir gesagt, wir nehmen normal die Sachspenden entgegen, ob das jetzt Spielsachen sind, Brettspiele oder auch Kleidungsstücke, und packen dann selber immer relativ ähnliche Pakete für die Einrichtungen zusammen. Und das machen die Damen und Herren im Stöberhaus gerade ganz fleißig, und in den nächsten Tagen geht das auch in die Einrichtung raus.
Aber um nochmal nachzubohren, also erstens, das finde ich, hört sich für mich sehr gut an, dass da nicht total ungleichartige Geschenkkartons ausgepackt werden von Kindern und da noch was entsteht. Aber die Frage für mich wäre nochmal, gibt es schon einen Erfahrungswert, was an den Spielsachen, Büchern, anderen Dingen bei den Kindern besonders ankommt? Also gibt es eine Eignung von Geschenken, Spielsachen, was wird besonders gebraucht?
Also was wir erstaunlicherweise feststellen mussten oder durften, das war eine schöne Feststellung, eine schöne Erfahrung, dass wesentlich mehr Wert noch auf Brettspiele oder Ähnliches gelegt wird. Also tatsächlich kommt auch aus den Einrichtungen oftmals die Abforderung nach, Mensch, ärger dich nicht, oder solchen Spielen, ja, wo man immer denkt, Mensch, unsere Kinder kennen die überhaupt noch ein Mensch, ärger dich nicht Spiel, ja, und dort ist das aber noch sehr populär und geht, also wird in den Einrichtungen gerne genommen, und da sind auch die Spenden ganz groß gewesen. Also gerade in die Richtung haben wir viele Spenden und das packen wir halt jetzt auch in die Pakete mit rein.
Also die sind netzunabhängig, ja, die sind einfach zu handeln und kann auch jeder verstehen, die Regeln. Und das ist so ähnlich wie beim Fußball und ich kann mir gut vorstellen, dass das da gern angenommen wird. Herr Stassny, vielen Dank, dass Sie da waren.
Es waren vielen Dank für viele die Einladung.
Informationen und ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer machen auch Gebrauch davon, vielleicht heute Abend die Sendung nochmal nachzuhören. Die steht dann also für die nächste Woche auch hier auf der Internetseite von Radio Frei, beziehungsweise dann den Podcast sich anzuhören in den nächsten Wochen und die Chance nutzen, natürlich im Stöberhaus dort vielleicht das eine oder andere abzugeben oder sich für die Flüchtlinge zu engagieren. Vielen Dank, dass Sie da waren. Eine schöne Weihnachtszeit. Vielen Dank auch dir, Josef.
Ich danke dir,
Richard. Auch eine schöne Weihnachtszeit. Und wir hören uns dann wieder in der nächsten Woche. Und dann stelle ich nochmal eine Band vor. Und zwar ist das Jana aus Erfurt und Ilmenau. Und von Ihnen hören wir jetzt noch einen Titel in Seblick mit Winter. Tschüss, bis zum nächsten Mal.